Ihr Lieben, ich bin immer wieder erstaunt, wie aktuell doch die Bibel ist und wie sie gerade auch in unsere Zeit hineinspricht. Siehe unser heutiges Wort, Römer 8, 18 bis 24a. Wir hören auf die Übersetzung der Basisbibel. Paulus sagt Folgendes: Ich bin überzeugt, das Leid, das wir gegenwärtig erleben, steht in keinem Verhältnis zu der Herrlichkeit, die uns erwartet. Gott wird sie an uns offenbar machen. Die ganze Schöpfung wartet doch sehnsüchtig darauf, dass Gott die Herrlichkeit seiner Kinder offenbart. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen. Allerdings nicht durch eigene Schuld. Vielmehr hat Gott es so bestimmt. Damit ist aber auch eine Hoffnung verbunden. Denn auch die Schöpfung wird befreit werden aus der Sklaverei der Vergänglichkeit. Sie wird ebenfalls zu der Freiheit kommen, die Gottes Kinder in der Herrlichkeit erwartet. Wir wissen ja, die ganze Schöpfung seufzt und stöhnt vor Schmerz, wie in Geburtswehen, bis heute. Und nicht nur sie, uns geht es genauso. Wir haben zwar schon als Vorschuss den Geist Gottes empfangen, trotzdem seufzen und stöhnen auch wir noch in unserem Innern. Denn wir warten ebenso darauf, dass Gott uns endgültig als seine Kinder annimmt. Dabei wird er auch unseren Leib von der Vergänglichkeit erlösen. Denn wir sind zwar gerettet, aber noch ist alles erst Hoffnung. Soweit unser Text, Römer 8, 18 bis 24a. Die ganze Schöpfung seufzt und stöhnt vor Schmerz. Und wir mit ihr. Welch ein Wort für unsere Zeit. Trotz dieser leidvollen Erfahrungen, die Paulus anspricht, tut sich aber auch hier wieder wunderbares Evangelium auf. Frohe Botschaft in ihrer schönsten Form. Wir werden das gleich noch sehen. Unser Wort beginnt mit "Ich bin überzeugt". Paulus, woher nimmst du diese Gewissheit? Antwort: Es ist Wissen aus der Ewigkeit, also nicht von Menschen erdacht, nicht von Menschen ersonnen. Wie kommt man zu solch einem Wissen? Indem Gott einem begegnet. Siehe Paulus und sein Damaskus-Erlebnis. Paulus, ein jüdischer Schriftgelehrter, hatte es sich zur Aufgabe gemacht, die Christen zu verfolgen, sie ins Gefängnis zu werfen oder noch Schlimmeres. Da begegnet ihm der auferstandene Christus. Mit einem Mal ist alles anders. Paulus erkennt seinen Irrtum. Ihm gehen die Augen und das Herz auf. Zum ersten Mal spürt er etwas von der unendlichen Liebe Gottes, die ihm und allen Menschen gilt. Damit ist der Anfang gemacht. Paulus weiß nun, wo er hingehört, beziehungsweise wem er gehört. Ab da beginnt das mit dem inneren Schauen. In 2. Korinther 2 berichtet Paulus von sich als einem, der in den dritten Himmel entrückt, der quasi ins Paradies versetzt wurde. Dort hört er unaussprechliche Worte. Paulus hineingenommen in die göttlichen Geheimnisse. Und wir? Wir können Ähnliches erleben, wenn wir Jesus zu uns reden lassen und unser Leben danach ausrichten. Dann ändert sich auch für uns alles, wirklich alles. Auf einmal ist Jesus in uns da und wir in ihm. Das macht aus uns neue Menschen, denn ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, er ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und dann? Dann nimmt Jesus uns bei der Hand und tut uns das Geheimnis von Golgatha auf. Wir sehen ihn dort qualvoll sterben, an unserer Stelle sterben und werden gleichzeitig von einer Liebe durchströmt, wie wir sie bis dahin nicht kannten. Das Wort vom Kreuz ist auf einmal nichts Anstößiges mehr für uns. Es wird uns zur Kraftquelle, zur Gotteskraft. Uns gehen die Augen auf für die Herrlichkeit und Schönheit Gottes. Wir lernen es, die Welt mit seinen Augen zu sehen. Wir begreifen Zusammenhänge, die der rein menschliche Verstand niemals auch nur ansatzweise ergründen kann. Uns ergreift ein tiefes Wissen um Gott und Glück. Zurück zu Paulus. Ihm tut sich die Welt mit ihrem Schmerz und ihrer Not auf. Er sieht, wie Gottes Schöpfung leidet. Und auch wir können davon doch ein Lied singen. Bis zu inzwischen fast 400 Tonnen verendete Fische in der Oder, so schätzen das Experten. Einerseits brennende Wälder, andererseits Fluten und Überschwemmungen, die den Leuten ihre Existenz rauben. Und das meiste davon menschengemacht. Dazu all die unsinnigen Kriege, die Leid und Tod und Vernichtung mit sich bringen. Es ist einfach furchtbar, was Menschen der Natur und einander antun. Ich habe gelesen, wenn man die Weltbevölkerung so umrechnet, als würden nur genau 100 Menschen leben, dann müssten 46 von ihnen mit weniger als 2,50 Dollar am Tag auskommen. 38 von den 100 hätten keinen Zugang zu Sanitäranlagen, 18 kein frisches Wasser. Von den 100 auf der Welt könnten nur 15 Urlaub machen, davon 8 in Europa, davon lebten 8 in Europa. Nur 8 Kinder könnten eine höhere Schule besuchen, nur 2 hätten die Möglichkeit zu studieren. Diese Zahlen wurden 2009 zusammengestellt. Ich vermute mal, dass es heute noch wesentlich schlimmer um unsere Welt bestellt ist. Das Fatale ist, dass viele nicht begreifen wollen, dass der Mensch und die nichtmenschliche Kreatur untrennbar zusammengehören. Und dass es sich bitter rächt, wenn wir Menschen alle anderen Kreaturen zu bloßem Beiwerk degradieren, herabwürdigen, so als Mittel zum Zweck. Was nicht Mensch ist, ist Material, von uns gebraucht, bearbeitet, instrumentalisiert, aber eben nicht um seines Selbst willen geachtet. Ihr Lieben, alles von Gott Geschaffene hat ein Wesen und ist darum schon um seines Selbst willen wesentlich. Unser großer Fehler: wir haben die uns von Gott anvertraute Herrschaft über die Erde mit deren Ausbeutung verwechselt. Nur noch wir sind wesentlich. Der Rest der Schöpfung, wie gesagt, wesenlos, Material, das wir ausbeuten können. Ständig warfen und werfen wir ich-bezogenen Menschen dunkle Schatten über Gottes gute Schöpfung. Und merken nun zu unserem Entsetzen, dass diese Schatten noch dunkler auf uns zurückfallen. Viel zu langsam begreifen wir, dass sich an uns rächt, was wir der Schöpfung antun. Es ist also beileibe nicht nur der Mensch, der seufzt und stöhnt, wenn ihm widerfährt, was nicht seinem Wesen entspricht. Auch jede Kreatur schreit gequält auf, wenn man sie um ihr Wesen betrügt, wenn man sie gegen anderes austauscht, das denselben Zweck besser erfüllt. Die Austauschbarkeit der Dinge ist das Kennzeichen einer gefallenen Welt. Wenn deshalb kräftig ersetzt wird, weil nichts mehr ein eigenes Wesen hat, dann kehrt das Chaos zurück, das Tohu Wabohu, von dem die Bibel ganz am Anfang berichtet. Nochmal, wir selber beschwören es herauf, indem wir uns allein für wesentlich und anderes für wesenlos erklären. Vermessenheit, Arroganz gegenüber unserer Umwelt, von uns gemachtes Unglück. Ihr Lieben, so bedrängend wir das heute erfahren, es ist noch nicht das, was Paulus eigentlich meint. Er geht viel tiefer. Unser schäbiges Verhalten gegenüber der Kreatur spiegelt nur, wie wir mit unserem Schöpfer, wie wir mit Gott umgehen. Dabei ist die eigentliche Katastrophe, dass der Mensch, solange es ihn gibt, Gottes Stelle einnehmen möchte. Wir spielen Gott. Dabei dulden wir kaum jemanden neben uns, geschweige denn über uns. Wir sprechen Gott damit sein ihm ureigenes Wesen ab. Nicht mehr Gott. Der Mensch ist das Maß aller Dinge. Wir bestimmen. Wir entscheiden, was gut und was böse ist. Wir sind die Macher. Gott hat der Zelt nicht mehr, ist unwesentlich, wesenlos, ob es den überhaupt gibt. Die Bibel nennt das Ursünde. Und weil ja der Sünde sollt der Tod ist, darum sind wir zusammen mit der übrigen Schöpfung der Vergänglichkeit unterworfen. Im Grundtext steht hier Nichtigkeit. Zusammen mit der Schöpfung sind wir der Nichtigkeit unterworfen, denn wir gehören mit der übrigen Schöpfung untrennbar zusammen, im Guten wie im Bösen. Ihr Lieben, am Anfang der Zeit beendete Gott das Tohu Wabohu. Er erschuf Himmel und Erde und siehe, es war sehr gut. Der Mensch ist einmal mehr kräftig dabei, das sehr gut Gottes ins Gegenteil zu verkehren. Wir sind je länger je mehr dabei, das ursprüngliche Tohu Wabohu und mit ihm das gähnende Nichts neu heraufzubeschwören. Kein Wunder also, dass wir uns fürchten und zittern, denn wer hält schon Nichtigkeit aus? Wir wollen doch alle wer sein. Paulus spricht in unserem Text von Knechtschaft der Vergänglichkeit, unter der wegen uns alles leidet, was ist. Knechtschaft der Vergänglichkeit, was genau meint er damit? Wir sind zwar da und müssen doch ständig damit rechnen, schon im nächsten Augenblick nicht mehr da zu sein. Und das in jedem Alter. Siehe die Traueranzeige in der Zeitung. Das erklärt dann auch die Traurigkeit, die sich immer wieder über uns und die Welt legt. Und zwar gerade dann, wenn sie uns besonders schön erscheint. Umso mehr überrascht es, dass Paulus das Seufzen der Kreatur nicht nur negativ beurteilt. Er weiß nämlich, dass das Leid, das wir gegenwärtig erleben, in keinem Verhältnis zu der Herrlichkeit steht, die uns erwartet. Unsere Leiden fallen nicht ins Gericht gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbar wird und von der dann auch die übrige Schöpfung profitieren wird. Ihr Lieben, Paulus ist Realist. Er blendet das Leiden nicht aus. Er weiß um Unheil und Schmerzen, die einen oft genug auch unverschuldet treffen. Und darf nun von Gott her sehen, was kommen wird. Nämlich Herrlichkeit. Eine neue, unfassbar schöne Welt. Das alles wird so grandios sein, dass Weltleid und Folter und Schmerz heute in keinem Verhältnis zur Herrlichkeit steht, die uns erwartet. Alles klar, da haben wir es wieder, halten Spötter sofort dagegen. Ist doch wieder mal typisch, wenn die Leute resignierend sagen, da kann man ja doch nichts machen, dann vertrösten die Christen aufs Jenseits. Das war immer schon so und wird immer so bleiben. Religiöse Hoffnung als Opium für das Volk. Nein, danke. Wir wollen nicht betäubt oder berauscht werden. Wir wollen uns auch nicht auf irgendwann vertrösten lassen. Wir wollen anpacken, wir wollen den Himmel auf die Erde bringen, auf die Erde holen. Und zwar nicht erst morgen, sondern möglichst sofort. Interessant. So ähnlich will Paulus das auch, nur eben nicht an Gott vorbei. Deshalb rät er dazu, nachzulesen im Römerbrief Kapitel 12, sein Leben Gott ganz zur Verfügung zu stellen. Dann könnt ihr beurteilen, was dem Willen Gottes entspricht, was gut ist, was Gott gefällt und was vollkommen ist. Paulus denkt gar nicht dran, sich über das Elend hinwegzusetzen, indem er falsche Hoffnungen schürt. Stattdessen gibt er weiter, was die Menschen voranbringt. Hingabe an Gott und zeigt gleichzeitig auf, was Gott mit seiner Schöpfung vorhat. Leben in Herrlichkeit. Herrlichkeit, das muss man erklären. Herrlichkeit ist eine Umschreibung für Gott selbst. Herrlichkeit meint Vollkommenheit, meint fleckenlose Reinheit, in die der Mensch und alles Geschaffene dann mit hineingenommen werden. Wenn die Bibel von Herrlichkeit spricht, überschlägt sie sich schier. Herrlichkeit, das meint das für alles sichtbare Herrsein Jesu Christi. Meint Reich Gottes, in dem endlich Frieden und Gerechtigkeit herrschen. Also das, wonach wir uns zutiefst sehnen. Für das so viele ihre besten Kräfte einsetzen und das wir doch aus eigener Kraft nicht bauen können. Ihr Lieben, Herrlichkeit, damit hätte endlich aller irdische Jammer ein Ende. Krankheiten, Leistungsdruck, jede Form von Überforderung gibt es nicht mehr. Herrlichkeit ist, wenn Gott alle Tränen von unseren Augen abwischt, wenn es weder den Tod noch Leid noch Geschrei noch Schmerz gibt, weil in Erfüllung gegangen ist, was unser auferstandener Herr uns zugesagt hat. Siehe, ich mache alles neu. Wer um solche Wahrheiten weiß, der kann nicht mehr still sein, denn wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Ihr Lieben, wir gehen nicht einem letzten Chaos und nicht einfach auch nur dem Weltuntergang entgegen, sondern dem endgültigen Sieg Jesu Christi. Das letzte Ziel Gottes mit der weiten Welt und unserem kleinen Leben ist nicht die Vernichtung, sondern die Erneuerung. Ist das nicht atemberaubend?
So weit sind die Horizonte von uns Christen gesteckt. In diesen Dimensionen ist der Begriff Herrlichkeit zu sehen. Darum ist es uns, die wir unser Christsein ernst nehmen, verboten, kleinkariert zu denken und zu leben. Wir würden sonst ja das Herrsein Jesu Lügen strafen. Engstirnigkeit hat mit dem christlichen Glauben nicht das Geringste zu tun. Christen sind Menschen mit weitem Horizont, eben weil sie ein Ziel vor Augen haben, eine Zukunft, die die ganze Welt umfasst. Denn auch die Schöpfung wird befreit werden aus der Sklaverei der Vergänglichkeit. Sie wird ebenfalls zu der Freiheit kommen, die Gottes Kinder in der Herrlichkeit erwartet. So wunderbar Gott der einzelne Mensch und dessen Rettung am Herzen liegt, so umfassend wird die Heimholung all dessen sein, was er geschaffen hat. Gottes Sieg alles umfassend. Die Menschenwelt, alle weiteren Lebewesen, die gesamte Natur. Dorthin sind wir unterwegs. Mit jedem Tag, den wir leben, mit jedem Jahr, das wir durchschreiten, kommen wir diesem Ziel einen Schritt näher. Und jetzt nochmal die Frage, warum können wir uns hier so sicher sein? Weil Gott mit uns längst einen Anfang gemacht hat. Er hat uns als Erstlingsgabe seinen Geist geschenkt. Gottes Geist als Anzahlung, als Vorschuss auf ein Leben in seiner Herrlichkeit. So haben wir es doch alle erlebt, oder? Jeder, der sein Leben Gott bzw. Jesus anvertraut, empfängt den Heiligen Geist und mit ihm Herrlichkeit. Ich weiß noch, wie das bei mir war. Ich habe gebetet, Herr, mach du, ich kann es doch nicht. Da spürte ich eine Wärme in mir aufsteigen und hätte die ganze Welt umarmen können. Herrlichkeit ansatzweise bereits heute und einmal in Vollkommenheit, wenn wir dann im Himmel bei Gott und bei Jesus sind. Ihr Lieben, ganz ehrlich, so weit reicht die Erkenntnis der Naturwissenschaft nicht und auch nicht die der Philosophie, so viel Gutes beide auch zu leisten vermögen. Allein das vom Lichtglanz der Ewigkeit angestrahlte Auge sieht klar und deutlich. Darum jetzt zum Freuen nochmal der Schluss unseres heutigen Wortes, diesmal nach der Elberfelder Übersetzung. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Auf Hoffnung hin, dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden wird. Wozu? Zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Amen.